Betrachten möchten wir heute einen Text aus dem Alten Testament. Es geht um David. David. Vielleicht sagt er jetzt, vielleicht sagst du jetzt David, das kenne ich schon alles. Okay? Schauen wir mal. Heute geht es um eine lange Geschichte, die aber eher unbekannt ist. Und das Leben von David insgesamt ist eine Geschichte, ein Drehbuch, das ist spannend. Also das passt kaum in irgendeinen Film hinein. Jetzt laufen die Kinos wieder an nach Corona. Aber es ist wirklich, wenn man das von vorne bis hinten betrachtet, unglaublich. Verrückt, viel Action, menschlich, mit Fehlern, mit Freunden und Vertrauen, mit verrückten Wendungen und mit Gott. Wer war dieser David? Gott hatte Menschen auserwählt, eine Familie, beginnend mit Abraham. Und diese Familie wuchs zu einem Volk heran, wurde größer, Gottes auserwähltes Volk. Das Volk, das Gott sich auserwählt hat, mit dem er etwas vorhatte. Und dieses Volk kam nach längeren Wendungen über Ägypten durch eine Wüstenwanderung in das gelobte Land, in das von Gott versprochene Land. Nahm das Land größtenteils ein und wurde geführt von Richtern und Propheten. Und das Volk wollte auch einen König haben, so wie die Völker um sie herum. Und der König Saul wurde zum König gewählt, der erste König. Und Saul war anfangs ein sehr guter König. Es wird uns viel berichtet, dass er wirklich Erfolg hatte im Kampf, dass er für Gott gekämpft hat, dass er geeifert hat und er ein sehr fürchtiger und erfolgreicher König war. Aber er hat irgendwann nicht mehr nach Gott gefragt. Er hat Entscheidungen selber getroffen. Und Gott hat ihn verworfen, hat sich von ihm abgewandt, hat ihm den Segen entzogen. Und die Vorgeschichte zu dem Thema, um das es heute geht, steht ab 1. Samuel 16 in der Bibel. David, er hat etwa 1040 bis 965 vor Christus gelebt. Und David war ein junger Mann, der zum König gesalbt wurde. Aber Saul war weiterhin König. Er war nicht abgesetzt. Und David als junger Mann lebt weiter. Und dann kommt die bekannte Geschichte von Goliath, wo David den Riesen Goliath tötet. Und danach wurde David bekannt. Er wurde ein Anführer von Sauls Kriegsleuten, hatte eine Heerschar unter sich. Und David ist sehr erfolgreich im Kampf. Und der König Saul merkt das und wird neidisch. Und Saul verfolgt David und will ihn töten und David flieht vor Saul. David flieht zum ersten Mal zum König von Achish, dem König vom Landbereich Gad, ein Philister, ein Philisterkönig. Und die Philister, das sind die, eines der Völker, das im Lande Kanaan, in diesem verheißenen Land gelebt hat. Der Name Palästina geht auf die Philister zurück, ein kriegerisches Volk. Auch Goliath war ein Philister. Und auch in Ägypten ist uns von den Philistern berichtet. Ein für die Israeliten feindliches Nachbarvolk. Ein Volk, das aus verschiedenen Fürsten und Königen bestand und von diesen regiert wurden in kleinen Bereichen. Und diese Fürsten und Könige, die halfen sich untereinander, wenn es darauf ankam. Die zogen gemeinsam in den Krieg. Und in der Bibel sind uns viele Kriege zwischen den Philistern und Israel bekannt. Also David flieht vor Saul zu einem solchen König, getreu dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Dort bin ich sicher. Aber David bekommt dort Angst vor den Philistern und er stellt sich wahnsinnig. Auch eine bekannte Geschichte. Denn die Philister merkten und wussten das ja auch, sie waren misstrauisch, David hat Goliath getötet. David ist ein erfolgreicher Heerführer. Was macht er jetzt hier? Also David ist dort bei den Philistern und nicht lange. Und er zieht wieder weiter. Er zieht zurück nach Israel. Und wird ein Anführer einer Streifschar von rund 400 Männern, von 400 Kämpfern. Und Saul erfährt, dass David zurück ist. Und er sucht Saul, er will ihn töten. Und David verschont Saul. David hätte Saul töten können. Das ist diese bekannte Geschichte in der Höhle, wo David hinten in der Höhle ist und Saul vorne. Und David verschont ihn und Saul lässt David schwören, dass David ihm nichts antun wird, selbst wenn er die Möglichkeit hat, und David tut das. Dann stirbt der für Saul und David sehr wichtige Prophet Samuel. Und Saul sucht David wieder, um ihn nun endgültig zu töten. Und es kommt dazu, dass David die Möglichkeit hat, Saul zu töten, und er tut es wieder nicht. Und dann bekommt David Angst. David zieht wieder zum Philisterkönig Achish. 1. Samuel 27. Und dieser Philisterkönig gibt David und seinen Männern, mittlerweile 600 Leute, eine eigene Stadt, eine Möglichkeit, wo er sein kann. Ein Ort, wo er bleiben durfte, zugewiesen. Er muss nicht mehr in Höhlen oder Zelten hausen. Er muss nicht mehr fliehen. Hier konnte er leben, hier konnte er sich einrichten, eine Bleibe finden, Häuser bauen. Vermutlich, wahrscheinlich gab es den Ort schon vorher. Und David ist jetzt dorthin gegangen und war dann das war seine Stadt dort, Achish. Feste Gebäude aus Holz und Stein. Ein Ort mit Brunnen, mit Trinkwasser, wahrscheinlich mit einer Mauer, einer Umfriedung gegen wilde Tiere, gegen Feinde. Eine Stadt, in der er mit seiner Familie, mit seinen Freunden, mit seinen Männern und Kämpfern endlich in Ruhe leben kann, Zukunft planen kann. Und David hat jetzt diese 600 Leute, kampfbereite Leute bei sich, und er macht da Raubzüge. Er lebt in dieser Zeit vom Kämpfen. Und jetzt kommen wir zum Hauptteil der Geschichte, dem Text, um dem es heute geht. Er beginnt in 1. Samuel 28, Verse 1 und 2 und geht dann in 1. Samuel 29 und 30 weiter. Und der Text ist so umfangreich, dass ich nur wenige Verse direkt vorlese. Den Rest erzähle ich euch als Zusammenfassung, es ist zu viel. Aber ich mache euch Mut, macht das von zu Hause. Lest es mal, es ist wirklich ein ganz interessanter Zusammenhang, auch wie sich das in die Geschichte von Israel einfügt, wie es danach weitergeht. Das kann ich nicht, was davor passiert ist, ist wirklich sehr spannend in Israel. Es gibt noch viele Details zu entdecken. Also 1. Samuel 28, Vers 1 und 2. David ist bei den Philistern und die Philister entscheiden sich, gegen Israel zu kämpfen. Gegen den König Saul. Und der Philisterkönig Achish sagt zu David, er fordert ihn auf, komm mit, zieh mit mir in den Kampf, zieh mit mir in den Krieg. Und David ist gehorsam und sagt, ich gehe mit. Er zieht mit seinen Männern, mit seinen 600 Männern in den Krieg. Und dann geht es Anfang Kapitel 29 weiter. Sie kommen gemeinsam dort an, wo sich die Philister sammeln, und machen dort eine Militäraufstellung. Aber die anderen Philisterkönige, die wollen David nicht dabei haben. Sie misstrauen David, weil er Israelit ist, weil er ein erfolgreicher Kämpfer ist. Und was macht der hier? Der will doch wohl nicht mit uns gegen seine eigenen Leute kämpfen. Und Achish muss David zurückschicken. David sträubt sich kurz. 1. Samuel 29. Er sträubt sich und gehorcht dann doch seinem Freund und Vorgesetzten Achish und kehrt mit seinen Männern zurück. Das war so nicht geplant. Ich kann mir vorstellen, die Männer waren nicht begeistert. 600 kampfbereite Männer haben sich fertig gemacht zum Kämpfen, vorbereitet, gestärkt, Waffen geschärft, sind tagelang dorthin gewandert, zu Fuß, wahrscheinlich ohne Straßen, vermutlich rund 100 Kilometer weiter entfernt, haben sich gesammelt. Das ist für uns heute nicht vorstellbar. Wir haben, Gott sei Dank, keinen Krieg hier bei uns, auch nicht in unserer Nähe. Aber David und seine Männer haben damals nicht von Ackerbau und Viehzucht gelebt. Die Bibel berichtet uns, dass David mit seinen Männern Raubzüge gemacht hat. 1. Samuel 27. Diese 600 Männer wollten kämpfen. Die wollten gewinnen, Beute machen. Ihr Plan, ihr Ziel, ihre Lebensgrundlage war rauben. Und jetzt hier, sie sind raus, sie dürfen nicht mitmachen, wo doch der Sieg greifbar nahe ist. Aber David ist seinem Vorgesetzten gehorsam, auch wenn er das gar nicht verstehen kann, dass er nicht dabei sein darf. Und David und seine Männer kehren zurück. Sie kommen nach 3 Tagen Wanderung mit Waffen und allem, was sie dabei hatten, zu Hause an. Ohne Erfolg, ohne Beute, und sie sind müde. Sie wollen sich ausruhen. Und sie kommen zu Hause an. Und ihre Heimat, die Stadt Ziklag, ist zerstört. Ziklag ist von den Amalekitern eingenommen, geplündert und verbrannt worden. 1. Samuel 30, Vers 1. Als nun David mit seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, waren die Amalekiter eingefallen ins Südland und in Ziklag und hatten Ziklag eingenommen und mit Feuer verbrannt, eingerissen, niedergebrannt, rauchende Ruinen. Die Amalekiter. Noch so ein kriegerisches Volk. Das waren die Erzfeinde von Israel. Auszug aus Ägypten, ich kann es nicht länger erwähnen, aber das waren die Ersten, die sich in den Weg gestellt haben und haben die Leute, die zu langsam waren, erschlagen und dann kam es zum Kampf. Die Amalekiter waren die größten Feinde von Israel. Die waren hauptsächlich als Nomaden unterwegs und haben auch hauptsächlich von Raubzügen gelebt. Und David und seine Männer sind total niedergeschlagen. Und Davids Männer richten sich gegen ihn und überlegen, ob sie ihn töten. 1. Samuel 30, Vers 6a. Und David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. Ein jeder wegen dem, was nicht mehr da war. Ich kann mir vorstellen, die Leute waren zu Recht ziemlich sauer. Da wurde ein Schuldiger gesucht. Das waren jetzt mehrere, zu viele Niederlagen nacheinander. Fehlentscheidungen. Erst losziehen zum Kampf, dann nicht mitmachen dürfen, zurückgeschickt werden. Und jetzt stehen sie vor dem Nichts. Alles ist weg. Die Leute überlegten, ob sie nicht vielleicht einen anderen, besseren Anführer hätten. Damals war es nicht üblich, demokratisch abzustimmen und den besten Anführer zu suchen. Keine Wahl. Das war keine schöne Situation. Auch David war nicht begeistert. Aber was macht David? 1. Samuel 30, Vers 6b. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David geht zu Gott. Er wusste auch nicht mehr weiter. David stärkte sich seinem Gott. Ich denke, David geht ins Gebet. Er sucht bei Gott Hilfe. Hilfe in Not. Und David fragt Gott gemeinsam mit einem Priester, was soll ich tun? Wie geht es weiter? 1. Samuel 30, Vers 8, David befragt den Herrn und sprach, soll ich dieser Schar nachjagen und werde ich sie einholen? David fragt und Gott antwortet. Und der Herr sprach, jage ihr nach, du wirst sie einholen und die Gefangenen befreien. David sucht Hilfe bei Gott. David fragt Gott, was soll ich tun? Und Gott antwortet. Und was macht David dann? David ist gehorsam. Er zweifelt nicht. Er nimmt seine Leute und jagt nach. Das war nicht einfach. Da standen keine Wegweiser. Da lang gehen, 50 Kilometer rechts abbiegen und dann hast du die Amalekiter erreicht. Kein Navi. Nein, man wusste nicht genau, wie viele Tage haben die anderen Vorsprung. Wie schnell sind die anderen unterwegs? Wie viele sind noch am Leben? Haben die Amalekiter vielleicht drei Tiere? Die hatten drei Tiere. Man wusste nicht, wie viele. Wie schnell sind die? David musste schneller sein, nach den ganzen Sachen, die vorher passiert waren, mit seinen Männern. Das war mit Unsicherheiten verbunden. Und trotzdem, David geht. Und dann, nach kurzer Zeit, werden manche von Davids Leuten schwach. David lässt 200 seiner Männer, seiner Kämpfer, an einem Fluss zurück. 1. Samuel 30, Vers 9 und 10. 200 Männer, die zu müde sind, um über den Fluss zu gehen, durch den Fluss zu gehen. Da war keine Brücke. Da waren Strapazen der vorhergehenden Tage. Und die Moral, die war sicherlich auch nicht besonders gut. Diese 200, da waren bestimmt auch die drunter, die die ersten Steine schon in der Hand hatten, also überlegt haben, ihn zu steinigen. David zieht mit den 400 Männern weiter. Und sie finden unterwegs einen ägyptischen Sklaven der Amalekiter. Dieser war zurückgelassen worden, da er krank, ja fast tot war. Und der Mann wird aufgepäppelt. Jetzt hat man einen Hinweis, wir sind auf dem richtigen Weg, wir haben eine Spur. Wir können abschätzen, wie viele Tage wir hinterher sind und wie viele Stunden. Und der ägyptische Sklave führt Davids Männer zu den Amalekitern, zu dem Lager, wo die Amalekiter sind. 1. Samuel 30, Vers 17. David schlug sie von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages, sodass keiner von ihnen entrann, außer 400 jungen Männern, die auf die Kamele stiegen und flohen. Da steht, es war ein langer Kampf. Vom Morgen bis zum Abend des folgenden Tages. Rund 36 Stunden. Das war kein Spaziergang. Mit 400 Männern, die nur noch da waren. Und hier steht, es entkamen nur 400 junge Männer, die auf die Kamele stiegen und flohen. Nur 400. Ich habe doch gerade gesagt, David hatte nur 400 Männer dabei. Also David schlägt mit 400 Männern eine Übermacht von Amalekitern und es entkommen nur 400, die schnell genug sind zum Fliehen. Gott hilft im Kampf. Dieser Sieg war nicht selbstverständlich. Rechnerisch eine Ungleichung. Das geht nicht auf. 400 gegen viele und 400 können noch fliehen. Aber Gott hält sein Versprechen. Und sie gewinnen alles zurück und zusätzliche Beute. Alle Menschen sind noch am Leben und sie haben alles das, was vorher war, wieder. Und sie bringen das alles zurück. Und dann auf dem Rückweg, als sie zu den 200 kommen, die zurückgeblieben waren, da gibt es Streit. Aus den 400 Männern, die gekämpft haben, gibt es einige, die nicht wollen, dass die anderen, die nicht gekämpft haben, etwas von der zusätzlichen Beute abbekommen. Diese 400 Kämpfer wollen, dass die 200 anderen nur ihren vorherigen Besitz zurückbekommen. Aber nichts von der zusätzlichen Beute. Das ist eigentlich gerecht. Oder? Und was macht David? 1. Samuel 30, Vers 23. Da sprach David, ihr sollt nicht so tun, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat. Er hat uns behütet und diese Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hände gegeben. David schlichtet. David entscheidet. Alle bekommen von der zusätzlichen Beute. Aber vor allem, David gibt Gott die Ehre. David nennt den Helfer, den Beschützer und denjenigen, der das alles ermöglicht hat. Ihr sollt nicht so tun, meine lieben Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat. Er hat uns behütet und diese Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hände gegeben. David ist dankbar und David bekennt, dass Gott der Helfer ist, der Führer. Und am Ende als Fazit, wird alles wieder gut. Aber wie? Was lernen wir aus dem heutigen Text? David ist ein Vorbild. Zuallererst, David ist aktiv, er ist treu. Selbstverständlich zieht er mit seinem Beschützer, seinem Auftraggeber, dem König Achish, in den Krieg. Er ist dort in Ziklag bei den Philistern und dort, wo er ist, da ist er aktiv. Er geht mit und er wird zurückgeschickt. Und David ist gehorsam seinem Vorgesetzten und König gegenüber, auch wenn dieser seine Meinung ändert, auch wenn David das nicht verstehen kann. Wie handeln wir? Sind wir, du und ich, dort aktiv, wo wir sind? Dort, wo wir sind, sind wir richtig. Dort, wo du bist in deinem Umfeld, bist du richtig. Dort ist der Platz für dich von Gott. Denn Gott ist auch an diesem Platz. Er führt dich, wenn du ihn lässt. So wie es auch bei David war. Und wenn es einen neuen Platz gibt, eine andere Entscheidung, dann wird Gott dir das zeigen. Lebe. Sei dort aktiv, wo du bist. Es wird dafür keinen Sonderauftrag geben. Und dort an unserem Platz sind wir, du und ich, unseren Vorgesetzten gehorsam auch wenn wir sie nicht verstehen, wenn sie ihre Meinung ändern, wenn sie falsch liegen? Sind wir unseren Vorgesetzten, auch unseren Politikern, gehorsam, wenn sie aus unserer Sicht falsche Entscheidungen treffen? David ist gehorsam. Er kehrt mit seinen Männern zurück. Und zu Hause angekommen, scheint alles verloren. David und seine Männer stehen vor dem Nichts. Statt Heimat, statt Ausruhen, rauchende Ruinen. Alles weg. Gott schützt nicht vor Problemen und Sorgen. Auch mit Gott haben wir Sorgen und Nöte. Auch mit Gott sind die Probleme nicht weg, aber Gott hilft. David sucht bei Gott Hilfe. Hilfe in Not. David stärkte sich in dem Herrn. Er betet. Und David fragt nach dem Willen Gottes. David sucht nach Gottes Hilfe, nach Gottes Weg. Und Gott antwortet. David gehorcht und diskutiert nicht. Ich weiß nicht, was dich, was mich, was uns in einer Stunde oder morgen oder nächste Woche an unserem, was dich an deinem Platz erwartet. Aber sehr wahrscheinlich sind es keine rauchenden Ruinen. Und ich hoffe für uns, dass es kein Platz ist, an dem unsere Freunde darüber nachdenken, uns zu entmachten. Wie verhalten wir uns, wenn wir Probleme haben? Davids Probleme waren hier lebensbedrohlich. Und bei uns, wo suche ich, wo suchen wir Hilfe? Suchen wir Gottes Willen? Wollen wir Gottes Willen überhaupt wissen? Oder ist es manchmal vielleicht viel einfacher, Gottes Willen nicht zu erfragen, ihn nicht zu kennen? Denn Gottes Wille könnte nicht unser Wille sein. Nicht das sein, worauf wir gerade Lust haben. Gottes Willen zu erkennen, das können wir in der Praxis, im Gespräch mit Gott, im Gebet oder im Lesen seines Wortes in der Bibel oder auch im Austausch mit anderen Christen tun. Es gibt viele verschiedene Mitteilungswege von Gottes Willen. Einige sehen wir auch in der Bibel bei David, auch an anderen Stellen, nicht nur hier. David hat direkte Hinweise von Gott bekommen. Und David hat Hinweise durch Priester und Propheten von Samuel und Nathan bekommen und von anderen. Und in einer seiner letzten Reden spricht David davon, 1. Chronik 28, Vers 8 und 9, da spricht David davon zu seinem Nachfolger Salomo, dass er in der Schrift suchen soll, das Wort suchen und das Gesetz, die Gebote Gottes suchen soll und diese beachten soll. Durch die Betrachtung von Gottes Wort, der Bibel, erfahren wir seinen Willen. Gottes Willen suchen. Und wenn wir Gottes Willen dann kennen, diskutieren wir ihn, wägen wir die Vor- und Nachteile ab, suchen wir vielleicht unseren eigenen speziellen, genau von uns abgestimmten Weg von Gott, warten wir manchmal vielleicht noch auf einen Startschuss oder eine Extraeinladung, darauf zu wissen, wie genau alles in Zukunft wird, dass Gott seinen Plan mit uns diskutiert? Oder warten wir vielleicht noch manchmal auf die Sänfte mit den Trägern, die uns abholt, bis wir mitmachen? Oder lassen wir Gottes Anweisungen stehen und tun sie? Ein kurzer Einschub, der mich persönlich beschäftigt. Kurt Schneck, der ehemalige Leiter des Fackelträgerzentrums Schloss Klaus in Österreich, hat in einem Zeugnis mal gesagt, Gott sagt zu ihm in einer Frage, einer Entscheidung, bei der es mehrere Möglichkeiten gab, wie es weitergeht, die für ihn relevant waren. Und er sagt, die Entscheidungen lagen auf dem Tisch, die Möglichkeiten und Wege. Und Gott spricht zu mir, zu Gott Schneck. Tust du meinen Willen, dann trage ich die Verantwortung. Tust du deinen Willen, dann trägst du die Verantwortung. Wer trägt bei dir die Verantwortung? Gottes Weg? Gottes Verantwortung, dein Weg, deine Verantwortung. Gott ist dabei. Sind wir gehorsam? Gehen wir? Gottes Weg ist der richtige Weg. David fragt nach Gottes Willen und zieht mit seinen Männern los. auch wenn er das Ende nicht kennt, wenn er nicht versteht, wie genau das gehen soll. Und sie gewinnen alles wieder zurück und viel zusätzliche Beute. Gott hält sein Versprechen, seine Zusage. Gott hilft bis zum Schluss und Gott möchte uns beschenken. Und dann, als Letztes, streiten die Männer um die Beute und David schlichtet. Aber David gibt Gott die Ehre. David bekennt, Gott hat diesen Sieg geschenkt. Er bekennt vor Gott und vor seinen 600 Männern, die sicher nicht alle seinen Glauben hatten. David ist Zeugnis und er zeigt und nennt und er bekennt, wer diesen Sieg geschenkt hat. Gott, unser Herr. Wie verhalten wir uns, wenn Gott uns einen Sieg schenkt? Wenn Gott uns hilft? Geben wir Gott die Ehre? Sind wir, du und ich, Gott dankbar? Sind wir ein Beispiel für Gottes Wirken auf dieser Welt? Weiß man bei uns, woran wir glauben, wer uns führt und wo wir Entscheidungen finden? Weiß man bei uns, wer uns den Sieg schenkt? Bei dir und mir? Gott schenkt den Sieg. In dieser Geschichte gibt es noch viele weitere Details. Wenn ihr Zeit habt, schaut sie euch an. Zusammengefasst sind es 4 Punkte. David ist aktiv dort, wo er ist, und er ist gehorsam. David fragt nach Gottes Willen und Gott teilt seinen Willen mit. David tut Gottes Willen. Gott steht zu seiner Zusage und hilft. Und David bekennt Gott. Er bezeugt, dass die Hilfe von Gott kommt. Aktiv sein, nach Gottes Willen fragen, Gottes Willen tun und Gott bekennen. Wie handeln wir? Wenn wir Gott führen und entscheiden lassen, dann führt uns Gott und er übernimmt die Verantwortung. Amen.